Mein Gott, bin ich aufgeregt heute, Thorsten.
Wir haben, war ja an Bord tatsächlich auch immer so, wenn wir einen Kapitän bei uns in der Sendung hatten, also an Bord oder irgendwie Kapitänsfragestunde, fand ich auch mal sehr spannend. Ja. Kapitänsvorstellung, was auch immer. Das war schon immer was Besonderes. Und wir machen heute eine Kapitänsvorstellung, eine Kapitänsfragestunde, eine Fragerunde und ja, erzählen super. So ein bisschen oder lassen ein bisschen erzählen.
Ja, ich bin ja nicht aufgeregt wegen Kapitän und nicht Kapitän, so. Sondern weil ich einen alten Freund, Tobi Peach, endlich mal wieder sehe. Und das letzte Mal auf der Hochzeit von Kapitän Klaas Kramer gewesen. Und da haben wir eine schöne Grillparty gehabt. Haben wir schön geschnackt und schon schön erzählt. Und da habe ich schon mal ein bisschen angeteasert. Mensch, Tobi, du komm mal doch mal in unserem Podcast. Ja?
Freue ich mich drauf. Bin sehr gespannt. Ich kenne ihn nicht.
Ja.
Bin nicht mit ihm gefahren, habe den Namen aber gehört.
Ja, Tobias Peach, einer der sympathischsten Kapitäne, die es gibt und gab und bei AIDA, TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises gefahren als Kapitän. Wirklich ein toller Typ, der völlig locker, entspannt, menschlich, bodenständig, natürlich.
Ja.
Das sind Sachen, die ihn auszeichnen. Er definiert sich nicht über die Position Kapitän, sondern ist dabei wirklich ein Kapitän zum Anfassen, wie man so schön sagt.
Da bin ich ja auch gespannt, wir haben ja bestimmt auch Fragen, wie die Vergleiche, so wie er das so sieht, wenn er bei den drei Reedereien war, die vor allem mit Hapag-Lloyd ja komplett unterschiedlich auch so vom Empfinden her für mich sind.
Fragen wir ihn, seine Lieblingsgebiete, seine besonderen Erlebnisse. Wir werden ihn auch fragen, wie er die aktuelle Situation mit der Straße von Hormuz, mit der Mein Schiff 5, Mein Schiff 4 einschätzt. Das wird spannend werden. Und da wir ja beide auch zur See gefahren sind, du natürlich als Entertainment Manager, Thorsten Joos, können wir auch kurz vielleicht vorstellen. Ha?
Du ja auch.
Ja, mit Tobi Alex. Zusammen zum Beispiel. Tobi zusammen. Alexander Schulz, genau. 10 Jahre bei AIDA gefahren, 6 Jahre Entertainment Manager dort. Und ich habe dann meine Frau kennengelernt. Wir haben ein Reisebüro aufgemacht für Kreuzfahrten. Und davon leben wir. Davon wollten wir unsere Familie ernähren. Das können wir Gott sei Dank. Und wir haben in Rostock und in Salzburg einen Standort, haben ein Team von 12 Personen, die also fast alle an Bord gearbeitet haben oder lange Jahre bei der Reederei. Das macht uns aus. Und das zu mir.
Und wir machen den Podcast hier zusammen. Und da darf ich ganz stolz sagen, habe ich mal angefragt bei Alex, wäre das nicht was?
Ja.
Und was mich wirklich sehr freut, dass du angesprungen bist und dass
logisch.
Du einer von mehreren Podcasts bist, die ich begleiten darf, wo ich mit dabei bin. Denn das ist mein Job als Podcaster. Und was ich so schön an dem Job finde, ist, dass ich so viele Menschen treffe und kennenlerne und ich ja irgendwie so ein Grundbedürfnis habe, alles von denen zu erfahren. Und was macht deren Leben so besonders und warum haben sie sich dafür entschieden? Und so wird es auch heute sein. Freue mich sehr drauf.
Dann lass uns loslegen.
Na dann, los.
Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde!
Moin, der Kreuzfahrt-Podcast. Präsentiert von der Crew aus dem Heimathafen.
Moin Alex!
Moin Thorsten, moin Tobi!
Moin Tobi!
Hallo!
Voll rein!
Ja. Gleich rein, cool! Weißt du, wir Kasper Köppe ziehen uns die alte Uniform an und du hast einfach ganz leger das Basecap auf, weil du es nämlich kannst, Tobi, als Kapitän.
Ja, das habe ich als Kapitän ja auch nicht anders gemacht. Ich habe die Uniform ja auch immer nur dann angezogen, wenn ich musste.
Super. Schön. So habe ich dich kennengelernt, Tobi. Wir beide haben uns vorher gekannt, aber wir haben beide zusammen Einsatz gehabt auf AIDA Stella in Dienststellung. Du als Staff-Kapitän, ich als Entertainment-Manager. Sensationelle Zeit.
Das war wirklich eine sensationelle Zeit und das war total lustig.
Mhm.
Und ich habe ja noch, Julia hat mir ja ein Foto von uns geschickt, wo wir da in Reihe und Glied standen. Und ich fand es ganz lustig. Herr Ungerer da noch ganz in der Ecke, so als dunkles Ungetüm.
Genau.
Und daraufhin musste ich mir kurz nochmal, wir haben damals, ich weiß gar nicht, ob du es auch gekriegt hast, wir haben mal so ein Fotoalbum geschenkt gekriegt von der Dienststellung.
Ja.
Dann habe ich da nochmal durchgeblättert. Das war
witzig, meine Güte, ne?
noch nicht ein graues Haar habe ich da gehabt.
Ja, hat sich nur ganz leicht geändert, würde ich sagen.
Nein, Tobi war schnittig, junger Staff-Kapitän, der stand im Saft des Lebens und Nico Berg war der Kapitän.
Nico Berg war Kapitän, ja.
Dein großes Glück war ja, dass du Kitesurfer bist, leidenschaftlicher, um mal ein bisschen in deine Hobbys einzutauchen. Und Nico wollte ja auch gerne Kitesurfen. Und ihr habt eine unzertrennliche Leidenschaft gehabt, womit dieses Arbeiten, glaube ich, als Außenstehender betrachtet, ein bisschen angenehmer war.
Ja, wir haben besonderen Draht gehabt irgendwie.
Mhm.
Und das hat das Arbeiten auf jeden Fall erleichtert.
Ja, genau. Ich weiß noch, Nico... Alex, komm sofort zu mir auf die Brücke hoch. Ich sag, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Weil es der Kapitän anruft, 13001, da denkst du dir, Alter, jetzt ist Brems. Ich hochgerannt, alle stehen und liegen mitten im Meeting. Ich hoch. Ich sag, Nico, was ist los? Setz dich hier sofort hin. Ich sag, was ist denn passiert? Geh da oben an den Schrank ran und hol die Flasche rum raus. Wir trinken die jetzt aus. Das war noch in der Werft. Das war in der Werft, wo das natürlich durften und wo wir alle nicht in Duty waren und so. Wo wir noch alle Pullover rumgelaufen sind und gesagt, wir trinken die jetzt aus. Ich habe heute einen schlechten Tag gehabt und ich muss jetzt mit dir ein bisschen reden.
Und er hatte öfter schlechte Tage.
Genau. Aber es ist einfach, Nico ist ein Unikum und wir kamen gut miteinander aus. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine schöne Zeit. Aber danach hast du ja richtig Karriere gemacht, Tobi.
Das war eine super Dienststellung, ja. Die hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, ne? Weißt du noch, wie wir in den Mediamarkt gefahren sind und die ganzen Brücken, wir können es ja jetzt erzählen, die ganzen Brückenoffiziere gesagt haben, dass ihnen die Fernseher zu klein waren und haben sich ja alle größere Fernseher gekauft.
Ja, aber die Fernseher, die da waren, haben dann andere Leute.
Ja, sie habe ich gekriegt als Unteroffizier. Du, Tobi, das war sensationell. Haben wir vom Schiffsbudget irgendwie, ich weiß nicht, darf man gar nicht erzählen. Alles ist egal. Jedenfalls haben die alle eine gute Verwendung gehabt, Tobi. Du warst gerade beim Zahnarzt, deswegen müssen wir den Gästen, die jetzt glauben, dass dir dein Gesicht eingeschlafen ist, du bist noch betäubt, ne, Tobi?
Genau, das, wenn die rechte Seite so ein bisschen hängt, dann hängt es daran, genau, dass ich noch ein bisschen betäubt bin.
Umso mehr ehrt es dich, dass du durchziehst.
Ja, ich meine, ehrlicherweise war das ja auch alles nicht beabsichtigt. Da kam ja so eins zum anderen.
Was, beim Zahnarzt? Ich meine,
wenn man beim Zahnarzt ist, normalerweise so kleine Löcher, sagt man ja, ach komm, mach ohne Betäubung, mach schnell, dann ist das auch schnell
auf
vorbei.
Auf gar keinen Fall.
Ja, doch, bei so völlig oberflächlichen Dingen. Mhm. Aber sie hat sich das so angeguckt und dachte so, ich würde eine Betäubung nehmen. Ja, und dann folgt man ja auch Ratschlägen. Und es war wahrscheinlich auch besser. Ich meine, sie hat da immerhin anderthalb Stunden dran rumgehört.
Oh Gott. Du hast so gut gerochen. Die wusste, dass du Lotse bist, gerade im NOK, weißt du. Das ist alles... Ja gut, was soll ich sagen? Du bist Lotse momentan im NOK. Bevor wir so ein bisschen einsteigen, lass uns doch da chronologisch, also lass mal vorne anfangen, Tobi. Du hast ganz normale Ausbildung gemacht, also ein Studium zum Nautiker, oder?
Wenn wir ganz vorne anfangen, also so richtig weit vorne, dann habe ich eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker erstmal gemacht.
Cool.
Ich glaube, im August 99 habe ich damit angefangen und habe Schiffsmechaniker gelernt, was früher mal Matrose war. Mhm. Ne, Matrose mit Brief und Motormann, das hat man irgendwann mal zusammengelegt, weil sich das nicht mehr wirklich gelohnt hat, und hat daraus Schiffsmechaniker gemacht. Das habe ich dann 3 Jahre lang gelernt. Mhm. Und danach habe ich dann Nautik studiert, genau.
Cool. Weil, war das Schrauben zu wenig herausfordernd oder wieso dann das Nautische?
Nee, ich wollte, genau, eigentlich fand ich Maschinen viel interessanter, wie jeder Mann, glaube ich, da an irgendwelchen Maschinen rumzuschrauben. Aber ich bin, glaube ich, schlichtweg zu blöd gewesen, um das Maschinenstudium. Also man hat ja in der Ausbildung immer schon so ein bisschen damit gekriegt, was so die mit dir mal die Ausbildung gemacht haben, die dann Technik studiert haben, was sie so alles können müssen. Und da habe ich gesagt, nee, im Leben nicht. Da gehe ich lieber auf die Brücke, gucke aus dem Fenster und dann werde ich auch noch dafür bezahlt, anstatt da unten wirklich zu arbeiten.
Und angehimmelt.
Ja, genau. Und man kann irgendwie noch ein bisschen mehr machen, als cool. Schon im Schiff fahren. Oder da unten rumzuschrauben. Mhm. Und ein ganz großer Vorteil, man sieht eben auch die Ziele, wo man hinfährt. Mhm. Jetzt nicht nur den Hafen, weil ich meine, die Techniker sind ja nun mal da unten im Keller, da gibt es in seltensten Fällen Fenstern. Mhm. Und wenn es mal eins gibt, dann ist was grundsätzlich bei den Nautikern schiefgelaufen. deswegen, so bin ich in die Nautik gekommen.
Cool. Und dann geht man da so den klassischen Weg. Ich meine, wir kennen es zwar, aber dafür steigt man ja eigentlich beim dritten Offizier und dann so peu à peu nach oben. Und war für dich dann auch klar, Kapitän ist das Ziel am Ende oder war da noch gar nicht so der Gedanke?
Ja, ich glaube, dass man mal Kapitän wird, spätestens wenn man irgendeinen Kapitän gehabt hat, der einen richtig genervt hat, dann hat man sich das Ziel gesetzt und hat gesagt, ich werde mal Kapitän und mache dann alles besser.
Ah, ja.
Und da das ziemlich schnell ging, war dann bei mir auch, also ja, eigentlich war es von Anfang an klar, dass ich dann auch Kapitän werden möchte. Ja. Nicht irgendwie auf halber Strecke verdursten wollte.
Und du hast angefangen Containerschifffahrt oder wie Dieter Wiebrecht Fischereikombinat oder was hast du gemacht?
Also wenn man es mal so sieht, nach dem Studium, vor meinem Studium habe ich viel ausprobiert als Matrose oder als Schiffsmechaniker eben. Aber nach dem Studium bin ich dann mehr oder weniger zügig in die Schlepperei gegangen. Mhm. Und habe erstmal auf Schleppern mein Geld verdient. sowohl Hafenschlepper als auch Offshore. Also sprich, irgendwelche Bohrinseln durch die Gegend ziehen oder irgendwie sowas. Und da habe ich quasi die erste Hälfte meiner Seefahrtskarriere gearbeitet.
Boah.
Dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf schlechtes Wetter und kleine Schiffe, weil man muss sich das so vorstellen, die sind ja nicht groß, die Dinger. Mhm. Ne? Die sind irgendwie 30, 40, 50 Meter maximal lang. Und dann tobst du damit irgendwie im schlechten Wetter draußen rum und da ist halt ganz schnell das Ende der Fahnenstange erreicht, wo man Dinge noch im Stehen machen kann. Sprich, wenn das Wetter so richtig schlecht ist, musst du alles im Liegen oder im Sitzen machen. Und da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf und keine Lust mehr auf schlechtes Wetter und keine Ahnung. Deswegen habe ich gesagt, so, jetzt wechsle ich mal auf die komplett andere Seite der Schifffahrt.
Ja.
Gehe dahin, wo immer die Sonne scheint und die Menschen immer gut drauf sind.
Zu den Feiglingen der Seefahrt, habe ich mir mal sagen lassen, zu den Kreuzfahrern.
Feiglingen der Seefahrt?
Ja, weil die das Schlechtwettergebiet immer umfahren, damit keiner spuckt an Bord.
Und dann landet man in der Expedition.
Und bist du auch. Genau. Aber du warst als erstes bei AIDA, ne? Also wir können mal schon mal vorab nehmen, du hast bei AIDA gearbeitet, du hast bei TUI Cruises gearbeitet, bei Hapag-Lloyd Cruises, bist jetzt in Lotse, aber du hast dann bei AIDA angefangen, oder? In der Kreuzfahrtindustrie.
Genau. Ich bin damals auf die AIDA Vita, das war mein erstes Schiff tatsächlich.
Mhm.
Das in der Karibik. Das war 2009.
Mhm.
Ja, 2009 war das.
Oh, die guten alten Zeiten.
Dann als erster Offizier auf die AIDA Vita aufgestiegen.
Super. Gute Zeit gehabt? Gute Zeit gehabt?
Das war eine Mega-Zeit.
Mhm.
Ich meine, sonst wäre ich auch nicht so lange dabei geblieben. Ne?
Mhm.
Und man muss ja alles sagen, das war ja vor Costa Concordia. Das war ja bevor die Kreuzfahrt anders wurde, zumindest die deutsche Kreuzfahrt anders wurde.
Mhm.
Und da war ja, meine Güte, da war das Leben an Bord ja doch nochmal ein ganz anderes. Ich meine, ihr kennt es.
Ja, und was waren die großen Unterschiede für dich? Also jetzt mal nautisch betrachtet, vor und nach Costa Concordia, für die Zuhörer so ein Gefühl bekommen?
Wie kann man das am besten vergleichen? Vorher war das so, als ob man mit der Familie unterwegs ist und mit der Familie zur See fährt, also jetzt nautisch, brückenbesatzungstechnisch gesehen. Und danach war es, als ob man auf einmal mit einem Großkonzern zur See fährt.
Mhm. Ah, okay.
Also so diese
Überwachung, ne?
Ja, nee, gar nicht mal Überwachung. Es geht mehr um Standards, das Einhalten von Standards, was vorher auch der Fall war. Aber vorher hat man das irgendwie nicht so mitgekriegt, weil es familiärer war, weil der ganze Zusammenhang viel familiärer war. Und auch die Menschen. Ich meine, die Menschen im Büro kannte man. Es wurde ja auch nach Costa Concordia, als das alles mit Carnival Maritime losging, mit Costa zusammengelegt wurde und. Da war ja auf einmal diese Bindung zwischen Schiff und Büro eine ganz andere.
Mhm.
Das war, vorher war es ja wirklich, man kannte die Leute im Büro, man war mit allen auf Du, man hat wirklich einen ganz kurzen Draht gehabt. Und post Costa Concordia wurde das halt umgebaut in einen Konzern hineingepresst, das ganze Konstrukt, mit ständigen Wechseln, sodass es dann wirklich sehr, sehr, ich will nicht sagen anonym ist das falsche Wort, aber sehr distanziert wurde.
Mhm. Und kann man auch sagen, dass Regeln verschärft wurden oder wurde einfach nur mehr darauf geachtet, die Regeln einzuhalten?
Ja, ich glaube, das ist der richtigere Ausdruck.
Ah.
Aber ich will noch nicht mal sagen, mehr darauf geachtet wurde. Ich würde nur sagen, an Bord haben wir schon immer darauf geachtet, aber es wurde mehr, vielleicht ist es doch das richtige Wort, mehr von außen
Einfluss genommen,
dazwischen
gefunkt. Oder bewusster.
Vielleicht, nee, Einfluss einfach, genommen.
Oder Einfluss genommen tatsächlich.
Ja, weil du wusstest, auf einmal früher war das nicht so, durch Carnival Maritime, jedes Schiff wird gespottet, jedes Schiff hat einen vorgegebenen Kurs, da kannst du nicht groß abweichen. Früher hat es doch ein bisschen mehr, sag ich mal, so ein Seefahrer-Charme gehabt, wo der Kapitän gesagt hat, jetzt fahren wir mal ein bisschen den Kurs, weil die Sonne steht ganz gut, dann kann ich mich ganz kurz vielleicht auf den Balkon setzen und mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und bei Carnival Maritime war es nachher so, wenn man ein bisschen abgewichen ist, hat man dann kurz eine Mitteilung gekriegt, was ist los, warum? War das vielleicht so in die Richtung?
Ja, du kannst, es war halt einfach, genau, vorher war es so, dass gerade auch die Kapitäne, ich glaube, für die Kapitäne war das ein sehr großer Einschnitt gewesen. Da haben wir noch das gemacht oder haben die Kapitäne das gemacht, was sie wirklich konnten. Nämlich Kapitäne haben gelernt, einen komplett autarken Teil einer Reederei, also einer Firma, zu lenken und zu verwalten.
Mhm.
So, und das war nachher nicht mehr der Fall. Man hat immer mehr Vorgaben von außen gekriegt und mit Costa Concordia 2012 hat sich ja auch in den Kommunikationsstandards viel geändert. Das war ja die Zeit, wo, früher Internet an Bord, absolute Mangelware und Datenübertragung war auf ein Minimum reduziert. Mhm. Das ist es heutzutage überhaupt nicht mehr. Heutzutage ist ein Schiff genauso über Daten erreichbar, als wenn du an Land, wahrscheinlich zum Teil sogar noch schneller, als wenn du an Land sitzt. Und das hat natürlich auch die Möglichkeiten der Überwachung, also Live-Maschinen-Parameter, Parameter des Schiffes und, hat das natürlich komplett revolutioniert. Und das war früher in der Schlepperei noch, als ich kurz davor in der Schlepperei war, da waren die Kleinschiffe noch nicht mal AIS-ausrüstungsfpflichtig. Da hieß es immer noch, wenn wir einen Bohrinseljob zu Ende gemacht hatten, einen Rigjob, dann hieß es immer, ach, fahrt mal hinter den Horizont, dass die euch nicht mehr sehen, schmeißt die Angel weg und angelt erstmal. Wir haben für euch einen neuen Job, der gleich um die Ecke ist, aber wir können trotzdem die komplette Mobilisation und Demobilisation nach Hamburg in Rechnung stellen, weil keiner kontrollieren konnte, wo du warst.
Wahnsinn.
Und ich meine, das war bei AIDA früher ja auch so, dass das einfach gesagt wurde von dem Management, macht, dass die Gäste glücklich sind.
Ja.
Und was ihr weiß da macht und wie ihr das macht, das ist im Prinzip jetzt egal, solange ihr im finanziellen Rahmen bleibt. Aber wenn ihr dann vor den Wasserfällen anhalten wollt und den Bug in den Wasserfall stecken wollt, dann macht das halt. Ich meine, versucht das heute nochmal. Da kriegst du, wie du schon gesagt hast, Alex, da kriegst du vorher 1 Million Anrufe von irgendjemand, der im Büro sitzt und fragt, was macht ihr denn da? Also man trägt nach wie vor die volle Verantwortung als Kapitän, aber den eigenen Bestimmungsrahmen, den du abstecken kannst, der ist sehr auf der Strecke geblieben tatsächlich.
Auch dieses Doppelwache-System bei AIDA zum Beispiel, ne? Das kam ja nach Costa Concordia, wo du ja die Doppelwache gehabt hast, war ja früher auch nicht so.
Genau.
Genau. Und dass du halt auch dieses Procedure, also diese Red Manning, glaube ich, war das, ne? Dieses, wo du dann dieses Brückensystem hattest, wo du auf einmal dann auch nicht mehr die Brücke kontaktieren durftest, kurz bevor es aus- und einlaufen war, dass du da im Grunde genommen.
Das war früher nicht so. Also, Tobi, ich kenne das nur zu meiner Zeit. Ich habe 2013 angefangen, da war das natürlich, das war ein Jahr nach Costa Concordia. Ich kenne das nicht anders, aber das wusste ich nicht. Das ist davor gar nicht so.
Genau, du durftest dann nicht mehr auf der Brücke anrufen, dann durfte auch keine andere mehr
rauf. Das kenne ich so, aber davor, das ist nicht so.
Nee, das war es nicht so.
Spannend.
Nein, früher war das ja auch gar nicht gäbe, dass auch Gäste mal zum An- und Ablegen oben auf der Brücke waren und das mitgemacht haben. Das war ja dann nach Costa Concordia, war das ja eine Riesenausnahme. Da musstest du ja 1000 interne Genehmigungen erstmal einholen, damit das ging, weil das eben das, was Alex meinte, dass einfach diese sogenannte Red Manning war, wo absolut keine Störung von außen dazwischen funken durfte, was ja nun mal betriebsfremde Personen dann sind.
Ja.
Also das hat mit Sicherheit auch bei diesen großen Reedereien das Gästeerlebnis geschmälert. Also das kann man auch sagen, wo du früher den Gästen mit bestimmten Dingen auch nochmal eine Freude machen konntest, war einfach außen vor. So, das war nicht mehr, war nicht mehr gestattet in dem Sinne, zumindest nicht mehr mal eben so.
Na, oder Tobi, wenn wir es auslaufen zum Beispiel hatten, wenn die Reise losging, wo ich als Entertainment Manager auf der Bühne mit dem Walkie-Talkie, mit dem Kapitän kurz, wie sieht's aus? Hebel on the table, Leine runter und Kapitän gesagt, so, jetzt hauen wir rein, jetzt Bugstrahlruder und jetzt fahren wir jetzt raus, das Ding hier, ne? Und jetzt, ihr könnt jetzt hier eure Veranstaltung machen. Und das haben die Leute, das ist ein Mehrwert gewesen, weißt, dieser Kontakt von dem Kapitän auf der Bühne mit Mikrofons, das fanden die alle halt super cool, ne? Das war danach natürlich nicht mehr möglich, keine Frage.
Ja, genau. Ja, das sind alles, bestimmt alles auch aus einem guten Grund. Aber ja, es hat sich definitiv was verändert seitdem.
Und dann bist du aber, bei AIDA, haben wir ja in Dienststellung AIDA Stella gehabt, 2013. Und dann bist du aber dann bist du fahrenflüchtig geworden, wird jetzt der AIDA-Fan sagen.
Nee, ich bin ja erst nochmal Kapitän geworden danach. Wir haben Stella haben wir in Dienst gestellt und danach bin ich, glaube im Januar haben wir die Stella in Dienst gestellt, ne?
Die sind am 16. März 2013 ist die in Dienst gestellt worden.
Ach nee, Januar war irgendwie Ausstellung. Egal, auf jeden Fall genau. War das dann im Frühjahr und dann war ich im April, bin ich dann nach Italien, nach Triest, glaube ich, und da war die Aura in der Werft. Da habe ich dann die Aura übernommen. Das war das erste Kommando von Pedro Ziegler, der ist auch immer noch da.
Ja, genau, Pedro, bin ich mich letztens Harley-Tour gemacht. Genau, Pedro Fetz. Aber sag mal, Tobi, wie war das denn für dich dann, wenn du das erste Mal als Kapitän das Kommando übernimmst? Beschreib mir doch mal die menschliche Komponente, was passiert da in einem Körper?
Das Gute war, dass ich prinzipiell Kapitän ja nicht das erste Mal war, sondern ich war ja damals in der Schlepperei, war ich ja nun schon Kapitän. Also insofern diesen Schritt, keinen mehr fragen zu können, auf die Schnelle, den war ich schon gewohnt. Das Ausmaß war natürlich ein ganz anderes. Also da hing ja nochmal ein ganz anderer Rattenschwanz dran. Aber zumindest, dass man auf einmal mit gewissen Dingen dann doch alleine dasteht und jetzt nicht ad hoc jemanden fragen kann, der es eventuell besser wissen könnte oder so. Also Entscheidungen, die ad hoc getroffen werden müssen. Dass das bevorsteht, darauf war ich vorbereitet. Weil das meiner Meinung nach der größte, die größte Änderung zum Staffkapitänsdasein ist. Diese Sache, ich muss jetzt ad hoc eine Entscheidung treffen, die auch Konsequenzen haben kann, aber die muss ich jetzt treffen. Und ich habe keinen, an dem ich die Frage weitergeben kann oder die Entscheidung weitergeben kann. Der ganze Rest ist, ja, den kann man lernen, da kann man sich in der Regel auch Zeit lassen beziehungsweise überdenken, aber das sind eben so die Dinge, weiß ich noch, wie heute, der erste Fall hat gar nicht lange auf sich warten lassen, da sind wir, das war glaube ich auf der ersten Reise, Adria, Dubrovnik einlaufen, habe ich das Einlaufen zweimal abgebrochen, aufgrund von Wind. Ne? Wer das kennt, Dubrovnik rein, das ist relativ eng, nur sind die AIDA Vita Aura, also die Cara Class ist ja jetzt antriebs- und strahlertechnisch nicht gerade überpowered, sage ich mal.
Nett aus.
Ja, genau. Das war eben so eine Entscheidung, okay, das muss ich jetzt ad hoc treffen. Aber wohl wissend, dass Dubrovnik natürlich auch einer der Häfen ist, den die Gäste sehen wollen. Ne? Das ist der Hafen auf der Reise oder einer der Häfen. Aber da kannst du keinen fragen, sondern dann kommt da wieder eine Bö mit über 40 Knoten rein und du musst im Kopf kurz überschlagen, geht das gut oder nicht. Was? Und dann drehst du eben um und fährst raus. Das Ganze habe ich dann zweimal gemacht. Ist natürlich auch blöd. Ne? Hast gerade vor einer Woche oder so das Kommando übernommen und brichst erst Anlauf Dubrovnik zweimal ab. Aber ich kann für mich im Nachhinein sagen, dass das auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Und wir sind nachher dann ja auch noch reingefahren. Wir haben dann erst raus ein bisschen abgewettert und nachher, als der Wind sich gelegt hat, sind wir reingefahren und haben das auch noch recht gut kompensieren können.
Toll.
Naja, aber trotz alledem, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann machst du das ja nicht, weil du jetzt keinen Bock hast, da reinzufahren, sondern du musst schnell abwägen, aber es hat ja seine Gründe. Es gibt ja bestimmt so eine Zahl, ab da funktioniert es nicht mehr, dann probierst du es und merkst, es funktioniert wirklich nicht mehr. Also man kann dir ja auch nicht vorwerfen, du hast es nicht versucht. Und ich glaube, das ist schon auch immer wichtig, das ist das, was ich bei den Durchsagen auch immer gehört habe von den Kapitänen. Wir haben es versucht, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann waren die Gäste eigentlich eher, ich will nicht sagen zufrieden, aber sie waren besänftigt, das sagen wir mal so.
Naja, aber wenn man jetzt zum Beispiel wieder an Nico Berg denkt, ne? Also der hat auf seiner ersten Reise mit der Stella den einen Hafen auslassen müssen, was der erste Hafen, der nie angelaufen ist, da war er schon schlecht drauf, kurz nach der Taufe bei der Jungfernfahrt, erinnere ich mich dran, weil der Nico ist ja wirklich überall reingefahren, ne? Also wie der fahren konnte, das war ja unglaublich. Ja,
Nico hat die Dinge im Schlaf gefahren, das war...
Unglaublich.
Also ich bin auch froh und dankbar, dass ich ihn auch als Mentor hatte. Ne? Weil dadurch habe ich auch meinen Fahrstil und das, wie ich nachher gefahren bin, das hat das auf jeden Fall geprägt. Und davon habe ich mir auf jeden Fall bestimmt eine ganze Ecke abgeschnitten und abgeguckt.
Cool. Ja, und dann hast du es aber gut hingekriegt und dann bist du die ersten Reisen durchgefahren. Und dann bist du aber gewechselt. Dann gab es Fahnenflucht.
Nee, dann bin ich von der Aura erst nochmal auf die Vita und dann war ich noch 2 Jahre auf der Vita und danach bin ich gewechselt.
Ah ja, stimmt. Du hast ja noch die tolle New Orleans-Runde gemacht, ne?
Genau.
Mann, das hast du auch noch gut mitgenommen, du. Der Vita.
Das war dann der letzte Einsatz, den ich bei AIDA hatte. Das war diese Butterfly-Route, 21 Tage, genau. 10 Tage in die eine Richtung und 11 Tage in die andere Richtung. Das war, also mal abgesehen von den amerikanischen Lotsen, war das, glaube ich, eine der schönsten Reisen, die ich gefahren bin.
Echt?
Ja. Doch, das war echt schön.
Hast du es gut gemeistert mit diesen, sind die speziell, diese amerikanischen Lotsen?
Die sind super, also ich habe mich, glaube ich, selten, also eigentlich nie mit irgendwelchen Lotsen an Bord gestritten, aber mit den amerikanischen, ja.
Echt?
Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Also ich habe mich jetzt da mit Kollegen noch nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, da fährt keiner so gerne hin. Ja, weil die kommen einfach mit einem komplett anderen Verständnis an Bord. Also die kommen mehr mit dem Verständnis, sie sind die letzte Hürde zwischen dem Kapitän, der garantiert das Land in die Luft sprengen will, und der Sicherheit. So mit dem Verständnis kommen sie dann an Bord und sagen auch so, ich bin jetzt der Lotse und ich rette Amerika jetzt vor dir. Also stell dich da in die Ecke und mach am besten gar nichts.
Das ist ja geil beschrieben, das kann ich mir gut vorstellen.
Muss man ja dazu sagen, Lotse hat ja nur eine beratende Funktion, ne? Das heißt ja immer. Also die letzte Entscheidung hat ja immer der Kapitän, ne? Und Lotse berät ja nur.
Ja, wobei, auch das ist in Amerika nochmal ein bisschen anders. Mhm. Also da hat Amerika und Panama-Kanal haben da so ein paar Besonderheiten. Also jetzt gerade Florida ist da auch nochmal ein bisschen speziell. Da hat ja auch jeder Bundesstaat, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, nochmal andere Lotsgesetze. In Florida ist der Lotse tatsächlich auch für, also steht da, wenn ich mich recht entsinne, drin, is responsible for directing the vessel. Also er ist verantwortlich dafür, dass die richtige Vorausrichtung gegeben wird sozusagen. Aha. Also in dem Fall nicht nur eine beratende Funktion, sondern eben auch eine verantwortliche Position. Allerdings ist dann immer noch der Nachsatz, dass wenn da was schief geht, ist trotzdem der Kapitän verantwortlich. Aus der Nummer kommt er auch nicht raus, aber der Ansatz ist ein bisschen anders. Und damit eben auch das Verständnis der Lotsen und damit vielleicht auch so die allgemeine amerikanische Einstellung dazu. Also es hat bei mir schon das ein oder andere Mal da zum Disput geführt. Ich mich auch noch wie heute dran, das war Atlanta. Das war Atlanta eingelaufen. Da geht ein ziemlich schmaler Kanal, geht da hoch mit ein paar 90-Grad-Kehren drin. Und der Lotse, das Problem ist halt, dass die Lotsen, also der Lotsberuf in Amerika ist ein bisschen anders, als er traditionell in Deutschland ist. In Amerika ist es ein Ausbildungsberuf. Also sprich, man muss da nicht unbedingt vorher gefahren sein, sondern sie werden quasi zum Lotsen ausgebildet. Das bedeutet eben so diese Kapitänserfahrung und auch diese Erfahrung, die man auch vielen Häfen der Welt mitnimmt, gibt es da gar nicht so, weil die für einen bestimmten Bereich ausgebildet werden. Naja, auf jeden Fall ist dieser Lotse in Atlanta dann da reingefahren und ist ein paar Mal fast aus der Kurve geflogen, weil die eben fest nach Andrehpunkten und Drehrate fahren und so weiter. Und es kommt halt nicht immer hin. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, oder beziehungsweise dann das nächste Mal, dass wir Atlanta angelaufen sind, habe ich gesagt, so, wir kommen jetzt früher, dass wir langsamer fahren, dass wir da nicht so hochjachten müssen, damit der nicht aus der Kurve fliegt. War meine Idee dahinter.
Ja.
Aber nun ist es ja so, das Anliegen eines jeden Lotsen auf der Welt, möglichst schnell von dem Schiff, auf das er abgeteilt wurde, auch möglichst schnell wieder runterzukommen. Also war ihm herzlich egal, wie viel Zeit ich eingeplant hatte, sondern er wollte Vollgas. Dann ging es schon damit los, dass ich dann, unser Schiff fuhr dann ja 18, 19 Knoten Vollgas. Habe ich gesagt, 12 Knoten Vollgas ist Vollgas, mehr gibt es nicht. Hat er gesagt, doch, ich will mehr. Dann habe ich gesagt, nein, mehr kriegst du nicht. Und das war schon sein erster Streitpunkt.
Und,
dann ging es immer noch darum, dass ich dann bestimmten Partition dann auch irgendwie ein Schiff nicht überholen wollte, was er überholen wollte. Also mit anderen Worten, wir haben uns ziemlich gestritten und er hat mir damit Coast Guard gedroht und schrie da rum und so weiter.
Mit was? Mit
Coast Guard?
Das heißt also,
mit der Coast Guard, mit einer Inspektion, die wir dann kriegen wollten.
Hat er keiner Bock drauf?
Nee, hatte keiner Bock drauf, kam auch nicht. Also da kam gar nichts nach.
Oh Gott. Da musst du sich mit ihm rumstreiten, das ist ja auch kacke.
Ja. Keine Ahnung, also das habe ich so ein bisschen von den amerikanischen Lotsen mitgenommen. Seitdem bin ich da auch nie wieder gefahren, das war 2015. Das war früher 2015, vielleicht hat sich auch in den letzten 10 Jahren geändert.
Und was ist jetzt der große Unterschied zwischen, das wolltest du gerade fragen,
Ich hätte zu Hapag-Lloyd jetzt gesagt, der große Unterschied erstmal, weil ich glaube Hapag-Lloyd war vor TUI, oder?
Nee,
war das
nach TUI.
Danach erst, okay. Dann bitte gerne chronologisch
TUI. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen AIDA und TUI Cruises als Kapitän? Bitte.
Der größte Unterschied ist tatsächlich so, dass du bei TUI Cruises noch die Kapitänsrolle hast, die wir früher bei AIDA hatten. Also viel mehr Entscheidungsfreiheit. Es wird dir viel mehr überlassen, Dinge, also geht auch in die Entscheidungskompetenzen. Also da wird, ja, böse gesagt, nicht so reingefuscht. Und du kannst auch viele Dinge selber lenken. Und das hat das Ganze viel attraktiver gemacht. Und da sieht man eben auch Costa Concordia, dass TUI Cruises eben ein Joint Venture ist zwischen TUI AG und World Caribbean Cruises. Also es ist eben nur halb amerikanisch und nicht voll amerikanisch. Und bei AIDA ist es ja nun mal leider so, dass der Firmensitz ist zwar in Rostock, aber trotzdem gelenkt und dieser ganze Apparat, der dahinter steckt, ist nun mal ein komplett amerikanischer Konzern. Und das kann man, finde ich, bis in die Führung der Schiffe sehen. Und das hat eben das Arbeiten bei TUI Cruises als Kapitän es hat viel mehr Spaß gemacht. Weil du einfach viel mehr Dinge eben verwalten und lenken konntest, was bei AIDA in dem Sinne nicht mehr so ging.
Aber ich sag mal so vom Tag.
und dass auch viele Regeln einfach viel praktischer ausgelegt werden, als es bei AIDA der Fall ist. Das ist ja vieles, auch wenn ich das Bridge-Team sehe, viel, viel strikter ist. Ne? Und auch viel, meines Erachtens nach, auch, auch vielleicht ja, nicht ganz praxisgerecht gehalten. Aber auch da, meine AIDA-praktischen Erfahrungen gehen dann eben auch ins Jahr 2015 zurück. Seitdem hat sich auch viel geändert.
Ja, klar. Aber interessant zu hören. Total, ich meine, deine Tür ist jetzt bei AIDA zu, okay, aber nein, Quatsch. Aber es ist interessant zu hören, Tobi, weil das ist ja wirklich so, wie du sagst, das kann man ja auch nicht von der Hand reden, dass, dass TUI Cruises manche Prozesse ja auch dadurch, dass die Reederei auch jünger ist, ein bisschen zeitversetzt kommt. Ne? Das haben wir in vielen Bereichen gesehen, auch Guest-Service-Bereich, da reden wir über Food-Cost, da reden wir auch über so betriebswirtschaftliche Sachen, die man dann angepasst hat, wo man vorher vielleicht ein bisschen großzügiger war. Das ist eine interessante Entwicklung, ne? Wo man sagt, okay, das kann bei TUI vielleicht jetzt auch kommen, was früher mal bei AIDA ein Thema gewesen ist. Vielleicht kann man das miteinander vielleicht auch ganz ein bisschen vergleichen.
Bestimmt. Also das denke ich schon, aber ich denke auch, dass jetzt, und jetzt muss ich wieder von meiner Nautik sprechen, dass einfach, wenn ich jetzt auch mit den Kollegen mal von Royal Caribbean gesprochen habe oder von Celebrity, die ja alle zum Royal Caribbean-Konzern gehören, dass da auch diese ganze Systematik, wie auf der Brücke gearbeitet wird. Im Prinzip, das BRM ist im Prinzip, also muss ich jetzt nochmal erklären, das Bridge Resource Management, also das eben die Abläufe auf der Brücke regelt, ist eigentlich bei allen Reedereien gleich. Mhm. Das ist ähnlich wie in der Luftfahrt, also da sind die Grundprinzipien sind inzwischen eigentlich überall gleich. Aber eben, wie du das auslegst und wo du deinen Fokus legst und wie du deinen Fokus legst, das ist eben von Reederei zu Reederei oder Konzern zu Konzern unterschiedlich. Mhm. Und das ist zumindest für mich, muss ich sagen, bei TUI Cruises und im Royal Caribbean Konzern sehr viel praxisnäher und praktischer ausgelegt.
Mhm. Okay, interessant. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass TUI, also Royal Caribbean Group, das Problem Costa Concordia nicht im eigenen Konzern hatte, ne? Da ist man natürlich bei Carnival Corporation jetzt in einer anderen Situation, weil Costa ja natürlich zu Carnival Corporation gehört. Aber das sind natürlich alles Sachen, die damit reinspielen, natürlich. Und wie ist es dir dann gegangen? Und dann, Tobi, jetzt mal die Situation. Du bist bei TUI Cruises Kapitän. Du bist ja, ich sag jetzt mal, ein AIDA-Kind gewesen, weil du halt viele AIDA-Erfahrungen hattest. Kommst dann das erste Mal zu TUI Cruises an Bord? Es sind ja beides tolle Produkte, das ist ja unbestritten. Aber wie war für dich das Gefühl mit dieser Lockerheit, mit diesem, ich sag mal so, dieses Nonchalant, dieses, weißt du, wie ich meine, dieses lockere Reden, dann, man hört ja bei TUI Cruises jeden, der durchs Mikrofon spricht und das gut macht, dass der von AIDA gekommen ist. Das muss ich jetzt einfach mal mit meinem Entertainment-Hintergrund sagen. Wie ist es dir gegangen?
Ich meine, ehrlicherweise, man trifft ja auch genug Kollegen, die von AIDA gekommen sind.
Ja, genau.
Die da an Bord sind, teilweise hat es ja eher das Gefühl von den Offizieren her, dass du auf dem AIDA-Schiff bist, als auf dem TUI Cruises-Schiff. Nee, also für mich, ich habe dann ja nochmal einen Schritt zurückgemacht. Ich bin ja bei AIDA als Kapitän gefahren und bin dann, um das Produkt kennenzulernen, um einfach die ganzen Arbeitsabläufe kennenzulernen und weil ad hoc auch keine Kapitänstelle frei war, bin ich damals nochmal 2 Jahre, glaube ich, waren es als Staffkapitän gefahren bei TUI Cruises, was auch total gut war. Also das so konnte ich ganz entspannt aus zweiter Reihe wieder erstmal das Produkt und die Arbeitsweisen kennenlernen und vor allen Dingen auch die ganzen Leute, die dahinter stehen. Es ist ja nun mal auch so, dass du als Staffkapitän hast du ja mit den praktischen Arbeiten an Bord viel mehr zu tun als der Kapitän. So sprich, du lernst natürlich auch viel besser die ganzen Leute, die dahinter an Land stehen, kennen, weil du einfach mit denen viel regelmäßiger kommunizierst, als es der Kapitän tut. Also war das für mich, um die Reederei und die Strukturen kennenzulernen, war das auf jeden Fall der richtige Schritt. Und ich bin da an Bord gekommen. Das war auf der alten Mein Schiff 2. Das waren ja auch total schöne Schiffe. Ne? Von außen sahen sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Wenn man
Celebrity-Schiffe, ne? Alte Celebrity-Schiffe.
Genau, die alte Mercury und Galaxy waren das, glaube ich. Ich meine, wenn man jetzt die AIDA-Schiffe und auch die Sphinx-Klasse, die nun wirklich designmäßig wirklich formschön sind, ne, kann man ja, also da geht ja nichts drüber, ne? Und auch Aura und Vita fand ich von der Form ja unglaublich schöne Schiffe mit schönen Linien. Und da waren, glaube ich, die Schiffe einfach ein bisschen kantig und ein bisschen kastenförmiger, vor allen Dingen nach, indem sie da die Balkone dran gebaut haben und hinten die Heckverbreiterung. Aber so vom Innenraum her waren die schon also richtig, richtig wow. Also ich bin da an Bord gekommen und habe das schon sehr imposant gefunden und dann eben auch diese Arbeitsweise, die sie doch gerade nach der Umstellung sehr lockere Arbeitsweise, wie ich das eben von AIDA von damals gewohnt war. Mhm. Ne? So, das hab ich da so ein bisschen wiedergefunden. Ich habe mich da ad hoc total gut aufgehoben gefühlt.
Schön.
Mhm. Und bin da auch, denke ich, ja, sehr gut gleich reingekommen. Mhm.
Und dann als Kapitän dann auch, oder?
Als Kapitän dann auch, genau. Dann nach 2 Jahren war ich dann auch. Das erste Kapitänskommando hatte ich damals. Von wem habe ich denn da übernommen? Ich glaube, habe ich da von Jonas Lüttke übernommen? Ich glaube schon. Mhm. Genau, die Mein Schiff 1 damals, die alte.
Cool.
Die habe ich dann noch die letzte Reise, die ich mit der Mein Schiff 1 mit der alten gemacht habe, ging vom Nordkap runter bis ins Mittelmeer, bis nach Heraklion. Oder nee, bis nach Antalya. Mhm. Und da hatte dann Yannis Tsounakos damals übernommen und dann ging sie weg. Mhm. So, da war noch eine Reise dazwischen und dann ging sie zu Marella. Mhm.
Was war so dein schönster Moment mit TUI Cruises zu der Zeit, so, den du erlebt hattest auf dem Schiff als Kapitän? Oder spannendsten Moment, wo du sagst, ach guck mal, das war, da erinnere ich mich gerne dran zurück, wenn du das...
Boah, da muss ich jetzt mal überlegen, das ganze Arbeiten hat da total Spaß gemacht, da könnte ich jetzt gar nicht so eins hervorheben.
Aber gibt es denn irgendwas, Tobi, was du vermisst hast bei TUI Cruises, was du bei AIDA lieb gewonnen hattest? Gab es gar nichts? Vielleicht so ein bisschen...
Doch, also markant war, das habe ich damals auch irgendwie, glaube ich, den Leuten erzählt, wenn sie mich danach gefragt hat, zum damaligen Zeitpunkt. Ich fand, dass das Crewleben an Bord, dass das Leben allgemein sehr zurückhaltend war gegenüber dem, was ich von AIDA kannte. Und zwar war das da, und jetzt kommen wir wieder dazu, dass das TUI Cruises ja seit Beginn an, zumindest der nautisch-technische Teil, ich meine von Royal Caribbean oder von Celebrity, Global Marine hieß es so, glaube ich, damals, gelenkt wurde und da amerikanische Standards drin war. Also Security zum Beispiel hatte bei TUI Cruises von Anfang an einen ganz anderen Stellenwert und eine ganz andere Position innerhalb der Schiffsverwaltung, als es das bei AIDA der Fall war. Mhm. Sodass du gemerkt hast, dass eben diese ganzen, dass das ganze Crew-Zusammenleben, da ist viel mehr hinter verschlossener Tür, gefeiert wurde da auch und so weiter. Aber das war viel mehr hinter geschlossener Tür, als es bei uns bei AIDA der Fall gewesen ist. Da war ja auch diese Interaktion zwischen Gästen und Crew, das wurde ja, naja, das kam ja alles von dem Clubschiff-Charakter, Alex, das weißt du besser als ich.
Ich weiß nicht, was du meinst, Tobi.
Haben wir erst in der letzten Folge drüber geredet, aber egal.
Ja, Entschuldigung, böse Unterstellung.
Nein, gar nicht.
Das war viel offener und das war bei TUI Cruises war das nicht so der Fall, weil das auch gar nicht so sehr Teil des Produktes war, kann ich mir vorstellen. Und das war so der erste wirklich elementare Unterschied, den ich mitgekriegt habe. Das hat sich mittlerweile aber, dadurch, dass sich das mit den Gastgebern und so weiter, das alles nochmal ein bisschen geändert, das ganze Konzept, ist das, glaube ich, auch lockerer, aber ist dieser Teil, glaube ich, gar nicht mehr so ganz so, wie es damals war.
Okay. Mhm. Und wie ist es jetzt für dich gewesen, Tobi, mit Hapag-Lloyd Cruises? Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Tobi, wäre ich länger gefahren, und Thorsten, wäre ich zu Hapag-Lloyd gegangen, weil ich unbedingt diese Routings, dieses kleinere, dieses individuellere, das ist das, was mich interessiert hätte. Ja,
und rein von meinem Gefühl her, glaube ich, Hapag-Lloyd wesentlich zurückhaltender als Kapitän, oder?
Also ich habe den kompletten Spagat gemacht. Ich bin ja damals, mein letztes Schiff, was ich davor hatte, war ja die Mein Schiff 3. Mhm, und dann das erste Schiff, was ich von Hapag-Lloyd kennengelernt habe, war damals relativ frisch in Dienst gestellt, die Hanseatic Inspiration.
Wahnsinn.
Da bin ich an Bord gegangen. Also es war ja wirklich sowohl von der Größe her, von der Besatzungsstärke her, von der Gästeanzahl her. Und das war auch noch zur Corona-Zeit. Mhm. Sprich, da hatten wir eben noch weniger Gäste. Und da waren ja gerade mal 100 Gäste an Bord oder irgendwie so. Das war ja einfach ein komplett anderes Ding. Und da musste ich viele Dinge dann auch erstmal lernen. Ne, da gab's, es gab die Doppelwache nicht, es gab, die Wege waren einfach viel kürzer. Das war noch fahren, wie man das eigentlich, wie ich das früher von den Frachtschiffen kannte, eben, weil es einfach diese riesen Offiziersgruppen und so weiter, das gab es eben alles gar nicht. Und der Gästekontakt eben auch zu der Zeit komplett anderer. Es war ja so, als wir nachher wieder vernünftig in der Fahrt waren und ich dann Kapitän auf der Spirit war, ich habe ja das Glück gehabt, die Hanseatic Spirit in Dienst stellen zu dürfen, als Co-Kapitän zu Axel Engel drum. Mhm. Oder sein Ablöser, dass wenn wir dann lange Reisen gemacht haben mit den Schiffen, irgendwie so 21 Tage, dass du natürlich die Gäste mehrmals triffst, dass du einen persönlichen Kontakt zu den Gästen aufbaust, dass du dann auch fragst, Herr Meier, Schulz, wie war es denn jetzt eigentlich? Wie hat ihr Ausflug, hat er Ihnen Spaß gemacht? Das hast du vorher auf den großen Schiffen, hast du das ja nie mitbekommen. Nee. Da hast du ja Gäste mit Glück zweimal getroffen, wenn überhaupt. Aber dich da an Namen zu erinnern oder an Dinge, die sie dir erzählt haben, das ging ja gar nicht. Und es war eben auf den kleinen Schiffen war das total gang und gäbe und auch die Nähe zu den Gästen. Hm. Also es war schon sehr beeindruckend und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und kann man nicht anders sagen. Also Expeditionskreuzfahrt ist schon, oder diese Kleinschiffe.
Ja. Ist das toll, Expeditionskreuzfahrt? Kannst du das Gästen empfehlen, die jetzt überlegen, sowas mal zu machen und vielleicht noch nie so die Berührung damit hatten, was das so ausmacht? Also gerade mit den Zielen, dass ihr die Kurse ja auch individuell steckt und so nach Wetter guckt, welche Passagen sind möglich. Ist das was Tolles?
Das ist auf jeden Fall was Tolles. Also wer darauf steht, ich meine, wer jetzt auf Cluburlaub an Land steht, wer wirklich wissen will, dass er an dem Tag um 8 Uhr in dem Hafen ist, wer auch einfach an Bord eine gewisse Vielfalt haben will, der muss sich das dann doppelt überlegen, auf so ein kleines Schiff zu gehen, weil natürlich habe ich da anstatt 10 Bars nur 3 oder anstatt 5 Restaurants nur 2. Und ich habe einen Pianisten oben und ich habe vielleicht eine Zwei-Mann-Band unten. Also das ist, aber das ist ja auch gar nicht das, wo der Fokus Expeditionskreuzfahrt liegt. Ja. Der Fokus Expeditionskreuzfahrt liegt ja in so einem kleinen Stück Abenteuer, was noch dabei ist. Und
Das Ungewisse.
Genau. Und da ist es auch wirklich so, dass du als Kapitän, zumindest bei Hapag-Lloyd und bei den anderen Expeditionskreuzfahrtreedereien wird es wahrscheinlich nicht anders sein, da hast du den Fahrplan als gewisse Vorgabe und natürlich gibt es essentielle Häfen, in denen du schon sein musst, aber da ist auch ganz viel Zeit dazwischen, wo dann wirklich gesagt wurde, Kapitän, wir möchten, dass die Gäste glücklich sind und bitte sorg dafür. Und dann sind wir eben auch jetzt mal als Beispiel norwegisch, ich bin eine Saison oder einen Winter lang sind wir die Route gefahren von Hamburg aus in den Botnischen Meerbusen ins Eis und
habe ich verfolgt die Fotos von dir, weiß ich noch.
Ja, das war wirklich, wirklich faszinierend, da hochzufahren. Oder dann eben auch, dass du hast eben auch die Möglichkeit, mit den kleinen Schiffen die ganzen Fjorde zu durchfahren, zur Winterzeit. Ne? Während die anderen draußen sich die Seele aus dem Hals kotzen, weil sie einfach nur durch die Gegend schaukeln, Nordnorwegen im Winter, das ist kein Spaß da draußen. Aber du bist eben total geschützt innerhalb der Fjorde lang gefahren, hast da die schneebedeckten Berge gehabt und wenn du dann noch einen schönen Tag hattest bei blauem Himmel, wenn die Sonne noch aufgegangen ist, das dann zu sehen, das war absolut gigantisch. Und da war es dann wirklich so, dass wir die Lotsen gefragt haben, so, wie sieht's denn aus für nächste Reise? Wo ist was, wo du sagst, das ist für die Gäste interessant? Wo haben wir eine abgelegene Kathedrale? Wo haben wir irgendeine tolle Felskombination? Wo haben wir noch einen versteckten Gletscher? Und dann haben die dir auf der Karte einen Kreis dahin gemalt und dann bist du dahin gefahren. Und hast den Gästen dann auch erzählt, wir wissen gar nicht so richtig, was da ist, aber es wurde uns auf jeden Fall empfohlen und es muss einfach total gut sein und dann bist du da hingefahren und dann war es das auch und für die Gäste war das natürlich auch das Highlight, einfach ein Ziel anzufahren, wo noch keiner vorher gewesen ist.
Ja, toll.
Als Expeditionsschiff dann vielleicht auch das erste Mal hingefahren bist oder Whale-Watching in den Fjorden. So, dann sind wir eben mit den Lotsen zusammen, die kannten dann ihre Freunde da auf irgendwelchen Whale-Watching-Booten oder so, und dann sind wir denen einfach hinterhergefahren und haben Whale-Watching gemacht. Geil. Das würde auch einfach in so einem Rahmen von einer Mein Schiff oder auch von einem AIDA-Schiff, so wie sie heute eben in der Größe sind, würde das auch alles gar nicht funktionieren. Also A, weil man in diese Fjorde gar nicht reinkommt und B, weil das auch einfach logistisch gar nicht machbar wäre. Deswegen, wer auf sowas Lust hat, der ist auf jeden Fall auf so einem Expeditionsschiff.
Kriegt direkt Bock, muss ich echt sagen. Das mal zu erleben.
Ja. Ganz.
Das ist auch gigantisch. Oder einfach mitten auf dem Atlantik anzuhalten und die Leute baden zu schicken.
Wie jetzt? Das sind Haie, würde jetzt jemand sagen.
Ja, gut.
Ach so, habe ich noch gar nicht drüber.
Die dürfen dann halt zu dem Zeitpunkt gerade nicht da sein. Aber du hast ja auch genug Boote im Wasser, ne? Du würdest ja das Ganze, also es ist in der Regel ja so, dass wenn du die Plattform hinten runterlässt, die wir auf den Expeditionsschiffen hatten, dann hast du für drei Boote mindestens im Wasser gehabt. Also zwei jeweils an den Ecken, du hast so ein Seil außenrum gespannt, das quasi gar nicht verschwinden konnte. Und dann hast du noch ein Boot mit einem Rettungsschwimmer sozusagen dazwischen drin gehabt, sodass cool. du dann auch mit einer Vorrichtung Gäste dann an Bord zu holen, dass du die dann eben, wenn sie nicht mehr konnten oder so, dass du sie dann da an Bord
gehabt hast. Oder Antarktis.
Das war schon super gut abgesichert, da gab es schon sehr, sehr gute Konzepte.
Ja. Und Antarktis, wo sie dann dieses im Gletscherwasser da baden gehen, ganz kurz reinspringen, wieder rauskommen, ne? Habe ich auch schon öfter mal gesehen. Also ist schon irre.
Ja, genau.
Cool.
Ja, das gehört ja auch so ein bisschen dazu.
Also vermisst du das Thema Expedition oder hast du das jetzt erlebt und ist für dich ein Haken in deinem Kapitänsbuch?
Nee, es gibt mit Sicherheit noch Dinge, die ich gerne in die Richtung machen würde. Mhm. Ne, ob sich da jetzt noch irgendwann mal die Chance ergibt oder nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist, für mich ist, aber hat beides schöne Seiten. Auch die großen, ich meine, ich bin ja dann nach 2 Jahren, wurde dann ja gewechselt, dann bin ich ja wieder in meine Schiffflotte zurückgegangen. Mhm. Und das hat eben auch so auch einen Vorteil, an Bord alles zu haben und an Bord dann eben diese Vielfalt zu haben. Ja. Und dann eben keine 200 Besatzungsmitglieder mehr, sondern dann eben wieder 1000 Besatzungsmitglieder. Das ist auf jeden Fall auch schön.
Schön.
Und ich könnte mich auch gar nicht so sehr entscheiden, das oder das, sondern ich würde dann wieder sagen, wenn vielleicht wieder beides, ne, dass man einfach wieder einen gesunden Wechsel hat.
Aber du bist ja glücklicher Familienvater, Tobi, kann man sagen. Deswegen
Richtig,
ist ja genau. Genau, das ist ja jetzt der Einstieg für dich in das, ich sag mal, in die Gegenwart jetzt. Du bist jetzt Lotse.
Genau, jetzt bin ich Lotse und fahre hier in Kiel die Kieler Förde rein und raus und den Nordostseekanal hin und her.
Genau, und ab und zu mal betrunkene Kapitäne von links nach rechts.
Und ab und zu mal betrunkene Kapitäne von links nach rechts.
Ja. Ich habe ja mit Klaas auch einen regen Austausch, der ist ja auch im NOK Lotse und ihr erlebt ja da auch neben fantastischen Sonnenaufgängen auch.
Der ist übrigens gerade an Bord, ne? Ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Auf der AIDA, ja, auf der Bella ist
genau.
er gerade. Ja,
gerade, ja.
Cool, ne?
Ja. Ja,
der sieht mal wieder gepflegt aus. Ich habe das Foto von ihm gesehen, ist er frisch rasiert, die Haare gemacht. Er sieht wieder aus wie ein Mensch und nicht wie ein zweifacher Familienvater, der geplagt ist von Nachtdiensten.
Ich glaube, er blüht da eigentlich auch wieder mal
auf. Zweiter Frühling, würde ich sagen, Tobi.
Zweiter Frühling,
ja. Genau. Ich nehme an, er hat das Familienbild bei sich im Büro stehen, aber dann geht er frisch geduscht schön in den Gästebereich. Schön, es sei ihm gegönnt. Ein kurzer Einsatz.
Nein, ich freue mich auch, dass er den Weg nochmal wieder gefunden hat und nochmal wieder ein bisschen fährt, ja.
Cool, ist ja auch was Schönes. Die Abwechslung passt ja auch gut. Jetzt ist aber deine Aufgabe Lotse im NOK. Kann man das ein bisschen miteinander vergleichen, Tobi, oder sagst du, das ist jetzt wirklich was ganz anderes? Schon, ne?
Ja, doch, das ist wirklich was. Ne, es ist komplett anders. Ich meine, Schiffe fahren tun wir eben auch, aber wir fahren jetzt nicht nur Passagierschiffe, sondern eben jegliches Schiff, was durch einen Kanal oder auf der Förde unterwegs ist. Mhm. Insofern ist natürlich auch die Vielfalt an Menschen, die man jetzt anders kennt, weil du lernst jetzt ganz viele Schiffsführungen, also Kapitäne, erste Offiziere, zweite Offiziere kennen, die natürlich auch mit ganz anderen Standards arbeiten, die man selber so gewohnt ist. Und manchmal fragst du dich wirklich, oh meine Güte, wie konnten die nur die Kieler Förde finden? So, ne, morgens gehst du auf Sonnenschiff und dann nachmittags bist du dann auf so einem Raumschiff, wo du denkst, meine Güte, sowas hatten wir auf den Kreuzfahrern noch nicht mal, was ist denn hier los? Also
cool.
Die Bandbreite, mit der du arbeitest, ist einfach eine ganz andere und also man kann davon definitiv nur lernen. Mhm. Klar, die schönen Sachen, dass man andere Länder sieht und dann in der Mittagspause mal irgendwo den einen Tag auf Martinique, den anderen Tag auf Guadeloupe irgendwie laufen gehen kann oder so. Das gibt es ja nicht mehr. Jetzt laufe ich hier einfach meine Strecke in Schilksee am Strand entlang. Aber ja, es ist eben so Pro und Contra. Dafür sehe ich mein Kind eben jeden Tag, ich sehe meine Frau jeden Tag.
Super.
Das ist schon
Ich soll dir auf jeden Fall, Tobi, einen lieben Gruß von Julia bestellen. Und Julia hat mir ja auch nochmal die Geschichte erzählt, wie sie bei Instagram habe ich sie auf die Ritz-Carlton Yacht Collection, auf die Evrima geschickt, dass sie sich das mal anschauen sollte, 7 Tage. Da war sie in der Karibik und hat bei dir bei Instagram einen Sonnenuntergang gesehen, wo sie gesagt hat, hä? Den habe ich doch gestern auch gesehen, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und
dann hat sie, genau, so war der Sonnenuntergang.
Genau, und hat sie geguckt, Tobi, wo ist der denn überhaupt? Mein Schiff 5, Hashtag. Und dann lag sie genau daneben, hat sie deine Nummer gar nicht gehabt, sondern bei Facebook dich angerufen. Da bist du auch gerade rangegangen an der Brücke und dann habt ihr euch verabredet, dann ist sie rübergekommen zu dir aufs Schiff. Das war echt nett, wirklich nett.
Ja, das schätze ich eben auch so an der Seefahrt, ne? Also, dass es immer wieder solche Begegnungen gibt. Ja.
Schon, ne?
So, Julia treffe ich ja vor allen Dingen immer irgendwo anders. Das war das letzte Mal davor, hatte ich sie, glaube ich, 5 Jahre zuvor oder noch länger in Miami getroffen, da ist sie da.
Genau.
Als wir mit der Vita da waren, ja, genau.
Ach, witzig, ne?
Ja, aber so klein ist dann doch auch wieder die Seefahrerwelt, ne? Also, wo man sich so oft wieder trifft, das ist schon echt sensationell.
Super. Ja. Schön. Tobi. Also,
und das ist auch ein schöner Teil des Ganzen.
Ja, 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 genau. Und ich weiß, was ich auch so schätze, Tobi, wenn man miteinander zusammengearbeitet hat, da hat man so viele Momente erlebt, wo man dann später, wenn man wieder zusammenkommt, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie miteinander sich austauscht. Weißt du, was ich meine? So auf einer ganz anderen menschlichen Ebene. Das ist nicht so, ach ja, man kann es nicht von früher, sondern man hat irgendwie den Schmäh wieder so drauf, wie man miteinander früher so umgegangen ist. Das ist irgendwie nett. Ja.
Ja. Und du hast genau diese Erinnerungen. Ich glaube, die sind ich habe nie an Land gearbeitet so richtig, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Aber ich finde, wenn man an Bord teilt man auch immer ganz viele Erinnerungen, Erlebnisse, weil man eben nicht nur so tageweise zusammenarbeitet, sondern wochenweise, monatsweise und dann eben auch 24/7.
Ja, ja.
So sind dann eben auch einfach Begegnungen oder Erlebnisse dabei, die man um Mitternacht ad hoc geteilt hat, weil sich an Bord wieder einer überlegt hat zu sterben, den man nochmal eben retten muss und mit dem Hubschrauber ausschiffen muss oder irgendwie sowas.
Ja, genau, es bleibt hängen, ja, das stimmt.
Genau.
Tobi, jetzt bist du ja das zum Schluss bei TUI Cruises gefahren, ne, mit der Mein Schiff, ne? Bist du da eigentlich immer noch eingeteilt? Kannst du da jetzt noch arbeiten oder hast du da so Einsätze, wie zum Beispiel Klaas jetzt einen Kurzeinsatz bei AIDA macht, oder ist das aktuell nicht ein Fall bei dir?
Also wir sind so verblieben, dass wenn irgendwie mal Not am Mann ist oder so, dass ich dann durchaus zur Verfügung stehen würde. Ob sie diesen Joker in Anführungsstrichen jetzt ziehen oder nicht, das bleibt natürlich vollkommen da mein Schiff überlassen. Da ist nichts Festes ausgemacht oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber ich würde es genauso wie Klaas sehen. Also wenn sich da die Chance nochmal ergibt. Und ich meine, den Vorteil haben wir als Lotsen ja, dass wir sind ja in dem Sinne freiberuflich und wer gerade das Schiff, was jetzt kommt, zu dem ich eingeteilt werden würde, wer das fährt, ob ich das fahre oder jemand anders, der für mich einspringt, das ist völlig egal. So dass wir eben die Möglichkeit haben, von jetzt auf gleich könnte ich eben los und wenn jetzt jemand an Bord krank werden würde oder irgendwie sowas, dann eben einspringen. Das ist eben unser Vorteil.
Super. Ja, du wärst jetzt mal die aktuelle Situation, Straße von Hormus. Was wird der Experte Tobias Pietsch als Kapitän jetzt sagen? Was ist da los? Jan Fortun, ein alter Bekannter, auch von AIDA-Zeiten, kenne ich auch noch gut, ist ja immer noch auf dem Schiff, ne? Auf der Mein Schiff 5, glaube ich, ist er. Oder 4.
Auf dem 4 ist er, ja.
Genau. Schwierige Situation aktuell. Die Crew ist runtergefahren von 900 Crewmitgliedern auf 60, glaube ich, Notbesatzung.
Ja, genau. Irgendwas zwischen 55, 60 oder so, habe ich
gehört. Ja, genau. Und was glaubst du, was passiert da jetzt da die nächste Zeit? Gar nichts? Oder sucht man sich ein Zeitfenster? Ich habe gehört, dass das letzte Wort der Versicherer hat, ob die da fahren dürfen oder nicht fahren dürfen.
Es ist ja so, es gibt ja in jeder Versicherung gibt's ja so eine genannte War-Risk-Klausel. Und das bedeutet natürlich, wenn ein Schiff in irgendeinem Kriegsgebiet ist, dann tun die Versicherer sich schwer. Wenn natürlich jeder sein Schiff in einem Kriegsgebiet fahren lässt, dann sagt der Versicherer natürlich auch, okay, dann müsst ihr das ab einem bestimmten Zeitpunkt auf eure eigene Gefahr tun. Mhm. Und das will ja kein Mensch. Und solange die Schiffe da noch im Hafen liegen, sind sie insofern, zumindest meines Wissens nach, ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber sind sie zumindest noch gedeckt. Also sie bleiben da erstmal liegen. Und für einen Kapitän ist das natürlich, da wird eine super enge Zusammenarbeit mit der Reederei stattfinden, weil das auch einfach eine Sache ist, die kann ein Kapitän da jetzt nicht mehr alleine entscheiden, sondern da muss natürlich mit der Reederei, muss da was ausgearbeitet werden, Plan ausgearbeitet werden, wie da weiter zu verfahren ist. Und aus meinem eigenen Denken heraus würde ich jetzt sagen, dass da nichts passiert, solange es nicht zu 100% sicher ist, dass das Schiff da ohne Kratzer durchkommt. Mhm. So, weil ja, es könnte einer Reederei ja nichts Schlimmeres passieren, als wenn da irgendwas passiert.
Ja, das stimmt. Imagemäßig.
Ja, imagemäßig und auch so. Mhm. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass da erstmal so lange gewartet wird und ja, da muss eine Reederei dann einfach geduldig sein. Mhm. Politisch, was da passiert, das ist ja momentan überhaupt nicht überschaubar. Ja.
Wahnsinn, ne?
Bis sich da wirklich ein 110% sicheres Fenster ergibt.
Ja, das stimmt. Und es ist ja für Tui doppelt dramatisch, weil es ja zwei Schiffe betrifft aktuell, ne? Ja. Da hängt ja jetzt die ganze Sommersaison dran im Mittelmeer. Und dann die Karibik-Saison in der Folge.
Ja, genau. Also das ist ein Rattenschwanz, der sehr durchzieht, weil die Schiffe, ist ja auch das Ding, die sind ja nicht mal eben rübergefahren, sondern dann kommt es ja noch dazu.
25 Tage.
Genau, du bist ja nicht am Horn von Afrika vorbei, sondern du musst unten rum. Also du musst dann ums Kap fahren und das sind einfach nochmal 3 Wochen extra, die du einplanst.
Wahnsinn. Wobei ich gesagt habe, Turi, wenn du die Eier hast, durch die Straße von Hormuz zu fahren, dann kannst du auch Golf von Aden noch mitnehmen, du.
Ja. Ja, genau, dann
ist egal.
Dann ist das Glück dir hold.
Ja.
Ja, nee, das ist eine ganz, also jetzt auch für einen Kapitän, und ich kenne ja Jan auch ganz gut, es ist also bestimmt nicht die beste Zeit seines Kapitänsdaseins, die er hat, weil da ja viel warten, viel eruieren.
Ja.
Ja.
Du bist auch klar. Machtlos, ne, so ein Stück weit einfach. Du kannst
ja nichts machen.
Ja, vor allem, was passiert, du musst ja, das hört sich jetzt doof an, aber du musst ja trotzdem das Schiff in der Operation ein Stück weit halten, ne? Klimaanlagen rennen durch, da rennen jetzt die Leute von links nach rechts, machen die Klospülung zweimal am Tag, dass da irgendwas passiert. Weil so ein Schiff muss ja
klar.
Also das Verwechseln, das Denken ja, daran denken ja die Leute gar nicht so. Also du musst ja irgendwo da die Prozesse laufen lassen. Ja. Also.
Also genau, also das ist sogar ein ganz großer Teil der Prozesse, ne? Also müssen tatsächlich, das Wasser darf ja nicht stehen bleiben zum Beispiel,
genau.
Sondern es muss wirklich jeden zweiten Tag muss jeder in jeder Kabine einmal den Wassern aufgedreht haben. Und das bei mit so vielen Kabinen, das sind ja tausende von Wasserhähnen, die da.
Wahnsinn.
Also die sind dann nur im, und das muss am Laufen gehalten werden.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Corona-Zeit, ne? Das Schiff ist aufgelegt über längere Zeit. Jetzt wieder mal ohne was, dass man dafür irgendwas kann. Mhm. Und dann auch in so einer Situation. Das ist schon.
Tobi, lass uns nochmal über was Schönes sprechen. Was sind aus deiner Sicht die schönsten Gebiete, die Gäste gesehen haben müssen mit dem Schiff?
Schon wieder so eine schwere Frage, Alex, ist gemein.
Das ist tatsächlich eine.
Ja, wenn Tobi das nicht beantworten könnte, wer denn sonst? Der ist
ein
Expeditionsschiff in allen Ecken der Welt gewesen.
Aber da bin ich mir sicher, kommt jetzt eine ganze Palette an schönen Gebieten.
Nein, ich glaube nicht. Tobi, man muss ja dazu sagen, du bist ja ein leidenschaftlicher Segler. Du bist auch, du bist ja eigentlich, ich finde, du bist ja genau das Gegenteil privat, was der Kapitän an Bord so ausstrahlt. Du bist, der Kapitän legt sehr viel Wert so auf nach außen hin, das ist ein bisschen charmant und ein bisschen da und ein bisschen hier und ein bisschen Status. Tobi ist ja privat ganz anders. Also das ist wirklich interessant.
Läuft im Kapuzenpulli rum, hat Käppis auf, ist verlottert.
Ja, cool.
Genau. Nein, keine Ahnung, aber. Also ich glaube, da muss man auch wieder so ein bisschen nach dem, was man mag, unterscheiden. Und da hat Thorsten auf jeden Fall ganz recht. Ich könnte euch jetzt auf jeden Fall eine Liste von Häfen und von Gebieten geben, wo ich denke, die mit dem Expeditionsschiff auf jeden Fall, die man erlebt haben muss. Mhm. Und mit einem großen Schiff einfach irgendwie. Also ich finde, so eine Amazonasreise.
Ja.
Ne, so eine Amazonasreise ist schon einfach. Finde ich phänomenal. Ganz einfach, weil man da in eine wirklich auf einen anderen Planeten transferiert wird.
Wirklich?
So, du fährst
in Amazonas. Geglaubt.
Was?
Hätte ich nie geglaubt. Nee, jetzt bist du so neugierig, dass du sagst.
Also ich finde Amazonasreise finde ich unglaublich. Ich hatte leider nie das Glück, das mit dem Expeditionsschiff zu machen, weil die fahren ja wirklich bis Iquitos hoch. Das ist ja nach Manaus, sind das ja nochmal 2 Wochen, die du da hochfährst. Und das ist wirklich nochmal ein ganz anderes, ich glaube, Iquitos ist sogar schon Peru, ne? Müsste ich jetzt lügen. Das glaube ich, ist schon Peru. Also man fährt wirklich durch diesen ganzen Kontinent durch und das sind einfach Eindrücke, die man da sammeln kann, die kriegst du woanders nicht. Und wir sind damals mit der Vita ja bis nach Manaus hochgefahren und das war einfach schon imposant. Wenn du da durch den Urwald fährst und dann kommst du an so einer Pfahlbausiedlung vorbei. Weißt du, hier modernes Schiff, Klimaanlagen, Satellitenkommunikation, die Bar Und da wohnen sie auf Pfahlbauten.
Ja, das hat der Tourismusverband dort gemacht.
Ja, genau. Der Tourismusverband Amazonas e.V.
Nee, ist echt, ne? Ist wirklich so, ne?
Ja, das, genau. Das ist einfach eine ganz andere Welt, durch, die man da durchfährt. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Mhm. Dann finde ich auf jeden Fall, was eine sichere Bank ist, mhm, und was ich sehr gut finde, ist, wenn man eine Butterfly-Route im Mittelmeer macht. Mhm. So, wenn man einmal das Mittelmeer zur westlichen Seite sieht und wenn man einmal das Mittelmeer zur östlichen Seite sieht, also einmal in Richtung Ägäis Adria, mhm, und dann nochmal in Richtung westliches Mittelmeer und vielleicht dann auch nochmal durch die Straße von Gibraltar bis nach Cadiz hoch. Mhm. Weil da kriegt man einfach wirklich das gesamte Mittelmeer mit den gesamten Kulturen, die da dranhängen. Und das ist, finde ich, auch wunderschöne Häfen, wunderschöne Stimmung, die man da mitnehmen kann, gerade wenn man das dann im Sommer macht. Finde ich auch super, super sehenswert für so ein großes Schiff. Ne? Das ist so eine Route, die man astrein mit so einem großen Schiff machen kann.
Interessant. Ne? Schön.
Ja, cool. Oder auch gigantisch war eben auch diese Reise, was ich eben schon meinte. Hat mich auch nachhaltig beeindruckt, was ich auch niemals gedacht hätte, im Winter durch die norwegischen Fjorde zu fahren. Okay. Ne, das fand ich auch super.
Polarlichter gesehen?
Ich bin absolut kein Wintermensch. Mhm. Ich war dieses Jahr, am Anfang des Jahres, zum ersten Mal in meinem Leben im Skiurlaub, bin ich auch durch Salzburg gefahren.
Wie, Alex, du hast? Ist nicht dein Ernst.
Ich habe gedacht, ob ich mal kurz Hallo sage, aber dafür hat die Zeit nicht gereicht. Ich habe sogar in Salzburg am Bahnhof habe ich meinen Anschluss verpasst und habe da noch irgendwie anderthalb Stunden rumgestanden.
Ist nicht dein Ernst? Du meldest dich nicht. Ich hätte mir in anderthalb Stunden hätte ich die ganze Salzburg gezeigt.
Das war auch
und Bad Reichenhall.
Und Bad Reichenhall. Kommst du aus Bad Reichenhall-Haus?
Ja.
Tobi, da musste ich jetzt ermahnen, das nächste Mal darf dir das nicht passieren. Ich habe immer Zeit.
Ich habe verzweifelt versucht, mit dem Zug nach Flachau zu kommen.
Da kommst du
besser mit dem Schiff nach Kap Horn als mit dem Zug nach Flachau.
Na, guck mal, Alex hätte dich gefahren.
Ich habe einen T7 hier mit 7 Sitzen, die falle ich da sofort hin. Laut Steuerberatung ist das ein Flughafen-Shuttle, also natürlich. Ich muss das Ding auch bewegen. Ja. Ich kann ja nicht nur mit Kindern durch die Gegend fahren.
Ja,
cool.
Um nochmal zu dieser Wintergeschichte zu kommen. Genau, also ich kann mit Winter nicht so viel anfangen. Mhm. Aber das war wirklich einfach super, super imposant, da durch die Fjorde zu fahren und dann nochmal die andere Route in den Botnischen Meerbusen, das Eis da oben mitzunehmen. Sich dann wirklich auch da vom Eis eingeschlossen, mit dem Eisbrecher frei gebrochen zu werden. Und das sind auch Sachen, die finden dann in der Arktis und Antarktis auch nicht unbedingt statt. Mhm. So einfach auf diese geschlossene Eisdecke, dann wirklich ringsrum, soweit das Auge reicht, die geschlossene Eisdecke, die das Schiff ummantelt. Das war auch überraschend, hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich.
Toll. Und sag mal, was ist für dich jetzt für dich, du bist ja noch recht jung, ne? Muss man ja so sagen, für einen Kapitän. Was hast du noch irgendwas, was dich noch packt im Leben? So nautisch?
Nautisch. Ich muss auf jeden Fall irgendwie es nochmal schaffen, in die Südsee zu kommen.
Okay.
Das ist so ein bisschen ärgerlich an der ganzen Sache. Als ich jetzt bei Hapag-Lloyd den Wechsel dann, oder von den Hapag-Lloyd-Schiffen wieder auf die Main-Schiff-Flotte gewechselt bin, hätte eigentlich mein nächster Einsatz auf den Expeditionsschiffen hätte in die Südsee gehen sollen. Und das tatsächlich nochmal so eine Route, die ich gerne machen würde von Japan. Ja, sie haben eine Route, die geht von Japan los und schlängelt sich dann einmal komplett. Das macht die Spirit, glaube ich, jetzt gerade auch wieder. Die schlängelt sich dann einmal durch die ganze Südsee durch und endet dann irgendwo in Südamerika. Und das wäre so eine Sache, die würde ich, also das steht definitiv noch auf meiner Liste. Und wenn ich das nicht beruflich mache, dann muss ich das auf jeden Fall irgendwie, muss ich mir ein Segelboot chartern und da mal rumsegeln.
Du könntest die Reise auch bei mir buchen. Du kriegst sie zum super Preis von mir, Freunde und Familie. Ich habe Gäste drauf, die diese Reise jetzt machen. Die fahren nämlich da unten wirklich lang mit Haiti und dann fahren die bis rüber, glaube ich, war Paraiso, hört die dann auf oder so.
Die nehmen die Osterinsel noch mit, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja. Toll. Tobi?
Und was ich glaube ich auch nochmal machen will, weil ich gucke gerade hier im Wohnzimmer hängt die Karte, die Seekarte von Galapagos.
Ja.
Da muss ich auch nochmal hin.
Da musst du aber mit Julia sprechen. Die war gerade vor 14 Tagen wieder auf den Galapagos-Inseln.
Tatsächlich?
Die hat alle
von Ecuador aus, ne?
Ja, klar. Die hat alle Inseln dort sich jetzt angeguckt.
Schön. Fährt da irgendwie nicht Celebrity mit so einem speziellen Schiff hin?
Es gibt mehrere Veranstalter. Es gibt einige Veranstalter auch von ecuadorianische Veranstalter, die dort Schiffe haben. Gibt einige. Ja.
Ja, aber da es muss ich
cool.
Guck, das muss ich auch nochmal auf meine Liste setzen. Weil das hat mich irgendwie, da muss ich.
Das wird dir gefallen. Julia schwärmt. Also die Bilder, die Julia gepostet hat, waren jetzt nicht ganz so schlecht. Hiermit, sie sagt, innerhalb von 5 Minuten schwimmst du da mit irgendwelchen Schildkröten, dann auf einmal ist neben dir dann wieder so ein Seehund und dann sind wieder Leguane links und rechts und sie sagt, das findet alles innerhalb von 10 Minuten statt. Es ist unfassbar. Das
find ich auch absolut fantastisch irgendwie, das, was ich bis jetzt davon gehört habe und gesehen habe.
Cool. Tobi, das war ein interessanter
Eindruck. Super, vielen Dank.
Ja.
Das cool. Ja, fand ich auch. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben, wenn auch fernmündlich.
Ja, das schaffen wir. Das letzte Mal haben wir uns bei Klaas auf der Hochzeit gesehen.
Ja. Und das nächste Mal am Salzburger Bahnhof.
da muss ich ja doch noch mal in Skiurlaub fahren.
Das musst du machen, Tobi.
Solange wir noch Schnee haben.
Wir gehen sowieso nicht beide Skifahren, sondern wir gehen irgendwie auf die Hütte und dann zeige ich dir mal so ein paar Spirituosen, die da ganz gut funktionieren. Tobi, ich kann ja auch kein Skifahren, weißt du, meine Frau ist ja ehemalige Skilehrerin, die können ja hier alle, die machen Skitouren, die machen ja alles. Ich gar nicht. Ich versuche dort den Berg runterzukommen, um mir nicht weh zu tun. Mhm. Ich habe mir aber erlaubt, wenn du jetzt zum Beispiel, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, also ich sehe auf den Skiern total scheiße aus. Wirklich, also du, das ist ja eine Demütigung als Mann. Du hast ja ein gewisses ästhetisches Verhältnis und einen Anspruch. Und wenn du auf den Skiern stehst und das Gefühl hast, die Leute lachen dich aus und du bist denen im Weg, das ist schon mal schlecht. Und du kannst halt nichts machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diesen Prozess, den muss ich durchleben und ich kann ihn nicht ändern. Aber was ich ändern kann, ich habe mir gebraucht einen der teuersten Skianzüge gekauft von Peak Performance, dass ich wenigstens auf der Hütte den Eindruck erwecke bei den Menschen, dass ich und einer von denen bin, weißt du? Hm. Dass sie denken, ach guck mal, mit so einem Skianzug hier von Peak Performance, das muss ein richtig wilder Hund sein. Und damit kann ich dann leben.
Das ist sehr traurig, das zu hören.
Also bei mir war es ähnlich, ich habe einen Snowboardkurs gemacht.
Ja, du bist gleich wieder der wilde Hund.
Und bin dann da irgendwie so den Berg runtergerutscht. Aber was mir richtig gut liegt, ist, auf eine Hütte hochzufahren, was essen und was zu trinken und dann mit dem Schlitten 6 Kilometer lang den Berg runterrodeln.
Auch geil. Ja. Sensationell.
Ja. Sensationell. Das ist wirklich sensationell.
Wobei ich
habe sagen lassen, dass da mehr Verletzungen entstehen als auf der
mit Abstand. Aber du hast ja den sportlichen Hintergrund, du bist ja ein sehr guter Kitesurfer, du kannst das ja mit dem Board grundsätzlich.
Ja, deswegen ist mir das wahrscheinlich auch nicht ganz so schwer gefallen. Mhm. Aber es ist doch irgendwie was anderes.
Tobi, was mich noch interessiert und alle Zuhörer, pass auf, jetzt zum Schluss nochmal. Was ist denn für dich, wo du sagst, das sind so 3 Sachen, die du als Kapitän geliebt hast und 3 Sachen, die du als Kapitän gehasst hast? Kannst du es sagen?
3 Sachen, die ich als Kapitän geliebt habe. Allen voran ist es, wenn ich morgens in einen Hafen eingelaufen bin bei Dunkelheit, den ich nicht kenne. Und dann wird es langsam hell, die Sonne geht auf und du siehst die Gegend, die du sonst nur von der Seekarte kennst oder eben bei Nacht, siehst du dann Tag werden und du siehst, wie es wirklich aussieht.
Cool.
Also das ist mit Abstand das großartigste Erlebnis, was ich als Kapitän geliebt habe. Zweites, was ich als Kapitän geliebt habe, dann auch das Absteigen vom Schiff. Mhm. Das hat, glaube ich, jeder Kapitän oder jeder Seemann, wenn man das Schiff von hinten sieht, das ist immer gut, weil dann geht es dann wieder nach Hause. Das ist mit Sicherheit auch eine Sache. Mhm. Und danach die Sache ist, wieder an Bord kommen. Mhm. So die, gerade wenn man auf ein Schiff kommt, wo man genau weiß, man kennt bestimmte Leute, weil es sein Stammschiff ist. Und dann, das hatte bis jetzt eigentlich jedes Schiff und auch gerade jedes Kreuzfahrtschiff gemein. Das ist ja auch gerade, was die asiatische Crew angeht. Das ist ja eine in aller Regel eine unglaubliche Herzlichkeit, die da an Bord ist. Und der man dann auch wieder empfangen wird, zumindest ging es mir persönlich so. Und das war dann auch eine Sache, auf die ich mich immer gefreut habe. Ich habe mich immer gefreut, nach Hause zu kommen, aber ich habe mich auch immer gefreut, wieder an Bord zu gehen. Und
ist so.
Ja, genau. Und der Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr gerne an Bord gegangen ist, bin, das wäre dann auch so ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt muss man wechseln oder jetzt muss man irgendwas verändern.
Ja, das stimmt.
Das ist, finde ich, ein No-Go irgendwie. Mhm. Und Dinge, die ich gehasst habe, war, was habe ich denn an Bord gehasst, wenn Dinge nicht so liefen, wie sie laufen sollten? Weil man muss ja auch dazu sagen, als Kapitän an Bord hat man wirklich ein gutes Leben. Ne, das ist ja...
Habe ich gehört.
Es sei denn, Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollen. Mhm. Und es ist irgendwo der Wurm drin. Und dann diesen Wurm da rauszukriegen. Und es ist ja so, gerade auf so einem Kreuzfahrtschiff mit so viel Besatzung, du kannst die Dinge nicht mal eben selber machen, sondern du bist ja als Management oder als Kopf des Managements tätig und musst die Dinge eben dann auch dementsprechend delegieren, weil du jetzt zum Teil selber auch einfach keine Ahnung davon hast. Und dann den Wurm rauszukriegen, das hat zum Teil schon sehr viel Energie gekostet. Und das war, ja, ich meine, klar, das ist Teil des Jobs, aber da habe ich dann auch immer gedacht, oh nee, echt jetzt? Muss das sein? Es war so schön. Ja. Zweite Sache, wenn es natürlich an Bord irgendwelche, ich sag mal, ernsten Ausschiffungen gab, wo es dann wirklich in Anstrich um Leben und Tod ging. Mhm. Ne? Und auch gerade da, wo Dinge auf der Kippe stehen, wo du wirklich abwägen musst, Mitte des Atlantiks, dieses klassische Beispiel, kehre ich um und komme dann irgendwie schneller in die Reichweite eines Hubschraubers, weil aber damit weiß ich ganz sicher, 1 bis 2 der nächsten Reisen werden dadurch beeinflusst. Mhm. So, weil ich die Atlantiküberquerung 2,5 Mal machen muss oder irgendwie sowas. Das waren halt so Entscheidungen, die man dann wirklich, ja, die man dann treffen musste, zusammen mit der Ärzteschaft, die haben nicht wirklich Spaß gemacht. Mhm. Und das dritte gab es eigentlich gar nicht.
Gibt es so einen Mythos, wo du sagst, ja, da glauben immer alle, das ist so und so, aber es ist eigentlich so und so?
Nee, also ich würde es eher andersrum sagen. Ich glaube, es ist alles wahr, was man so von Kreuzfahrtschiffen hört.
Auch was Kapitän angeht, ja? Anlegen, ablegen, hinlegen, ja? Der Klassiker. Anlegen.
Ja, ich sag ja, wenn es ideal läuft,
wenn's genau, ist genau dann, so.
Dann ist das wirklich so, ja.
Cool.
Über eine bestimmte Zeit ist es bestimmt nicht immer so. Aber wie gesagt, es gab eben deutliche Unterschiede in den Einsätzen.
Gibt es irgendwas, Tobi, vielleicht zum Abschluss jetzt nochmal, was du im Nachhinein anders machen würdest, wenn du dich an eine Situation erinnerst, wo du sagst, wenn ich sie jetzt nochmal durchleben müsste, würde ich sie wahrscheinlich anders machen. Du meinst jetzt
auf Kreuzfahrtschiffe bezogen?
Ja.
Nee, also im Gegenteil. Ich glaube, ich bin sehr privilegiert und habe das Glück gehabt, dass ich wirklich diese 3 verschiedenen Reedereien kennenlernen durfte und davon ausschließlich profitiert habe.
Schön.
Und was ich für mich persönlich auch sehr als Vorteil sehe, dass ich ja eben diese Bandbreite kennenlernen durfte.
Cool. Super. Danke, Tobi, für deine Zeit.
Oder danke schön.
War cool. Mega, war echt super. Total interessant.
Ja. Vielen lieben Dank.
Ja, es hat mich gefreut, euer Gast zu sein.
Ja.
Und ich schicke auf jeden Fall viele Grüße hier von Kiel nach Salzburg.
Geil. Danke. Wie zurück,
Grüße zurück,
Tobi. Danke für alles, ne?
Alles klar. Danke euch, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, Mensch, Alex, was für ein spannender Typ und du hast nicht so viel versprochen. Super sympathisch.
Ja, Tobi fetzt. Auf Tobi ist immer Verlass.
Guter Typ. Das Schlimme ist, ich glaube, wir hätten noch ganz, ganz viele Fragen stellen können und wir würden da morgen noch sitzen. Also es wäre vielleicht mal sowas für ein Podcast-Weltrekord. Der längste Talk zwischen uns beiden und einem Kapitän.
Ja,
Wäre das lustig.
Und Tobi hat wirklich viel zu erzählen gehabt, hat Spaß gemacht. Und wir können uns und dürfen uns auch auf viele andere Gäste noch dieses Jahr in unserem Kreuzfahrt-Podcast freuen. Das haben wir uns fest auf die Agenda geschrieben, dass wir mit vielen interessanten Menschen in den Austausch gehen wollen und euch da draußen einen tollen Mehrwert bieten wollen, neben unserer Kreuzfahrt-Reisebüro-Tätigkeit mit diesem Podcast einfach einen Mehrwert bieten für Hintergründe, Verständnis für die Sache und vielleicht auch Neugier wecken für neue Themen.
Ja, genau. Und apropos Themen, wenn ihr ein Thema habt, dann schickt uns gerne eine Mail, moin@heimathafen.com. Und dann nehmen wir das Thema auf oder bauen es irgendwo noch mit ein oder gehen auf alle Fälle drauf ein. Und wir freuen uns über alle Kommentare. Wir freuen uns darüber, dass ihr mit dabei seid. Schon jetzt auch über ein Jahr treue Hörer seid. Und für alle, die neu dazugekommen sind, es lohnt sich auf alle Fälle auch die vorigen Folgen anzuhören, die wir bisher gemacht haben, weil da echt viel Spannendes dabei war, viel Interessantes. Und ja, für diejenigen, die sich für Kreuzfahrt interessieren, hören, staunen und dann herkommen und bei Alex mehr Infos abgrasen.
Und erleben. In dem Sinn, Thorsten.
Genau. Sehr schön.
Hau die Hühner.
Na, knall die Hacken. Aber
das war der längste Podcast, den wir gemacht haben. Bis jetzt.
Ich glaube, der war weit über eine Stunde, ne?
1,5.
Schön. Hat sich aber gelohnt.
Ja.
Ciao, Kakao. Tschüssli, Müsli.